SWR Kultur Gespräch.
Hier singt die Stimme Holly Plus, eine KI-Stimme, 100% Synthetik. Die KI-Stimme Holly Plus besteht aus naturidentischem Material. Synthetisiert wurde sie aus Daten der natürlichen Stimme der Performerin und Sängerin Holly Herndon. Entwickelt für eine digitale Ewigkeit. Solange die Server laufen und ein Update auf dem Betriebssystem möglich ist, wird Holly Plus performen können. Holly Plus ist Open Source. Jede und jeder kann sie nutzen, kann eigene Songs oder Coverversionen anderer Songs mit der synthetischen Stimme produzieren. So gesehen ist es eine Art Karaoke-KI. Aber ein Automat, der von Millionen Menschen gleichzeitig genutzt werden kann. Jetzt, in diesem Moment, wäre es möglich, dass die KI-Stimme gleichzeitig tausende anderer Songs singt. Bis in alle Ewigkeit könnte das so weitergehen. Und Holly Plus, die nie ermüdet, nie gestresst ist, nie genug davon hat, immer wieder die gleichen Lieder zu singen, würde immer genauso klingen wie jetzt, weil es KI ist. Eternal heißt dieser Song, den Holly Herndon von ihrer synthetisierten Stimme hier performen lässt. Holly Plus besingt die Ewigkeit, passend zum Thema der vierten Folge dieser Serie.
KI and Me, Teil 4. Meine digitale Ewigkeit. Serie von Dietrich Brandts, mit Texten von Thomas Köck.
Wie verlängert man eine digitale Identität in die digitale Ewigkeit? Wie verwandelt man sie in einen Avatar, mit dem die Hinterbliebenen, Friends and Family, nach dem eigenen Tod kommunizieren können, als wäre die Person im Raum? Auch wenn es eine Kommunikation mit Datenpaketen und Datenprofilen ist, in die der oder die Verstorbene sich verwandelt hat. Metamorphose mit KI.
Bin alles, was du willst, repräsentiert in Numbers.
Eine Auferstehung in Zeiten digitaler Reproduzierbarkeit. Genauer gesagt, eine Als-ob-Inkarnation einer gewesenen Existenz. Körper, der nur noch Stimme und Bild ist.
Bin Bild gewordene Zahl, der Code, der deine Worte spricht.
Zum Beispiel mit einer Stimme wie der von Holly Plus. In der Regel aber mit einer täuschend echt simulierten, weil synthetisierten Stimme der verstorbenen Person. Hergestellt aus dem Datenerbe der Toten.
Code, den du dann plötzlich Glauben schenkst, als wäre er die Offenbarung.
Irgendwie lebensecht muss sie jedenfalls sein, wenn eine synthetisierte Stimme mit Hinterbliebenen spricht und sich austauscht. Über die gemeinsame Zeit, über alles, was KI dazu in den Daten findet. Was ein Avatar mit der Gestik, der Mimik, auch mit der Tragik und dem Humor einer verstorbenen Person Revue passieren lassen kann.
Erinnerungen, die mich kreuzen, Bilder, Gerüche, Begegnungen, Berührungen.
So kann die Kommunikation mit Toten schnell episch werden.
Ein ganzes Leben, das durch diese Stimme zieht. Nächte, die nicht enden wollen, Tage im Bett, die endlos in die Jahre gehen, bis du ein ganzes Leben siehst, deines, das nun mein Körper ist. Code, der jetzt Fleisch geworden ist.
Um zu verstehen, wie man Tote digital zum Leben erweckt, und daraus sogar ein Video drehen kann, besuche ich Martin Herrlin in seinem Studio in Berlin. Er hat meines Wissens als erster realisiert, wie man Bewegtbilder von Verstorbenen in einem Film zeigt. Nicht mit dem Datenmaterial von Lebenden, was im Kino mit Motion-Capture-Technik schon lange geht, etwa in Harry Potter und der Feuerkelch. Wenn der Schauspieler Ralph Fiennes als Lord Voldemort auftritt, dann sieht man nicht das reale Gesicht des Schauspielers, sondern seinen Avatar. Ebenso im James Cameron-Film Avatar – Aufbruch nach Pandora aus dem Jahr 2009, in einer Tarzan-Verfilmung von 2013 und natürlich in ganz vielen Computerspielen. Aber das ist jetzt nicht gemeint. Nicht wie man in Filmstudios mit Head-Tracking, Eye-Tracking, Silhouetten-Tracking oder Performance-Capture den Körper eines Schauspielers digital abtastet und daraus ein virtuelles Double bastelt, etwa für gewagte Stunts. Oder wie mit KI zuletzt die virtuelle Schauspielerin Tilly Norwood geschaffen wurde. Das ist nicht gemeint. Sondern wie man aus Datenmaterial von Toten einen digitalen Avatar produziert und diesen filmisch virtuell zum Leben erweckt. Das hat der Filmemacher Martin Herlin mit einem Kurzfilm vorgemacht.
Also der Film heißt The Revived, also die wieder zum Leben erweckten. Das sind 6 Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine, die alle nicht an Olympia teilnehmen konnten, weil sie eben im Krieg gefallen sind. Und die Idee kommt von einer Werbeagentur. Und das kreative Team auf Seiten der Werbeagentur sind alles Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind und dann in Düsseldorf bei einer Werbeagentur angefangen haben. Und die kam mit der Idee auf uns zu und haben dann gesagt, also es gibt da Maxim, der ist sehr bekannt in der Ukraine, ein Boxer, der eben, als er gestorben ist, auch großes Gedenken an ihn gab im Land. Und sie haben Kontakt zu der Familie. Und die Familien, auch von den anderen Sportlerinnen und Sportlern, würden uns Footage zur Verfügung stellen. Was? Fotos und Videos von ihren Kindern, von ihren gestorbenen Kindern.
Man könnte auch sagen, persönliche Daten. Bilddaten, die von KI als digitale Daten gelesen werden können. So beginnt der Prozess, wenn eine reale Person, wie hier der Boxer Maxim, in eine digitale Version verwandelt wird. Immer mit solchem Material.
Und dann haben wir das bekommen und haben das gesichtet, was auch eine sehr intensive und belastende Arbeit war. Und haben dann Datasets zusammengestellt, 6 Stück mit einer gewissen Menge an Fotos. Und haben dann KIs trainiert auf alle 6 Sportlerinnen und Sportler.
Image to Video heißt dieses Verfahren. Fotos werden eingegeben, KI liest sie aus und animiert sie zu Bewegtbild.
Und dann konnten wir von den Verstorbenen Bilder erstellen. Bilder in allen Möglichkeiten, die der Film gebraucht hat. Wir haben dann entschlossen, dass wir diese 6 Gefallenen in einem ganz dunklen Raum zeigen. Und dort stehen sie zusammen und sprechen dann in die Kamera.
So sieht man also dann den verstorbenen Boxer Maxim. In einem dunklen Raum, unbegrenzt wie der Kosmos, einem unendlich schwarzen Nichts steht er, bewegt sich, schaut in die Kamera, spricht uns direkt an, sagt, dass er Boxer ist und dass er nicht nur für Olympia trainiert, nein, er lebe für die Teilnahme an den Spielen, sagt er und erklärt dann, dass er an Olympia leider nicht teilnehmen könne, denn er sei schon tot. Ein wirklich uncanny Moment. Gleich kommt die Stimme des verstorbenen Boxers. Wer sich dem nicht aussetzen will, sollte in 20 Sekunden wieder dabei sein. Dann erklärt Martin Herlin, wie er die Stimme des ukrainischen Boxers generiert hat, sodass sie jetzt zu hören ist, so wie Maxim zu Lebzeiten gesprochen hat.
As an athlete, you don't train for the Olympics. You live for it. Embracing the sweat, the pain, pushing your limits. My name is Maxim and I'm a Ukrainian boxer. Since I was 10, my biggest dream has been to proudly represent Ukraine at the Olympic Games. But I've had to put my career on hold to defend my loved ones against Russian aggression. I've told them the boxing will happen after the victory. But not for me. Because I died defending my country.
Die Stimme haben wir generiert, die haben wir quasi geklont. Man kann sehr einfach Stimmen klonen. Du brauchst einfach nur 30 Sekunden Material und dann kannst du eine Stimme klonen. Es geht immer ums Training. Bei der KI, die man selber herstellt, es geht immer ums Training. Das heißt, wir hatten Material von ihm und haben dann seine Stimme digital erzeugt. Wir haben auch überlegt, spricht die Person mit einem ukrainischen Akzent Englisch, aber mit einem ukrainischen Akzent, das war uns auch wichtig. Und haben dann, weil er natürlich im Original Ukrainisch spricht, der hat kein Englisch gesprochen, soweit ich weiß, haben dann aber über Texteingabe, über englische Texte, die wurden dann mit einem ukrainischen Akzent gesprochen, weil das Ursprungsmaterial ja ukrainisch war.
Martin Herlin hat dafür bewusst keine der vielen Apps benutzt, die man inzwischen überall kaufen bzw. herunterladen kann. Ebenso hat er das Bildmaterial nicht ins KI-Modell eines Anbieters eingespeist. Immerhin handelt es sich um sensible persönliche Daten von Verstorbenen, die auf keinen Fall von anderen für irgendwas anderes benutzt werden dürfen. Deshalb hat Martin Herlin mit einer geschlossenen KI gearbeitet. Nur so geht Datenschutz in so einem Fall. Schließlich hat er seinen Film The Revived, letztlich ein Werbefilm für ein Minenräumprogramm in der Ukraine, auch den Angehörigen gezeigt, die Fotos, Videos und Stimmaufnahmen der Verstorbenen geschickt hatten.
Also das war eigentlich die schönste Rückmeldung, dass wir von den Familien gehört haben, dass es sie sehr berührt, dass tatsächlich viele Leute zu uns geschrieben haben und gesagt haben, ich war jetzt wirklich emotional berührt.
Verändern sich Vorstellungen von Endlichkeit, Sterblichkeit, Vergänglichkeit durch KI, wenn man Verstorbenen virtuell wieder begegnen kann, als wären sie hier quasi lebendig? Simulationen, mit denen man Erinnerungen teilen kann, die man auch um Rat fragen kann, wenn man vor einer Entscheidung steht und dann vom Avatar wissen will, wie die oder der Verstorbene mutmaßlich darüber gedacht und geurteilt hätte. Verändert die technische Möglichkeit unser Verhältnis zur Endlichkeit, Transzendenz und Tod, obwohl klar ist, dass es sich nur um eine vorübergehende Verewigung handeln kann? Das frage ich den Philosophen und Kulturwissenschaftler Thomas Machow, der sich wie kaum ein Zweiter mit Fragen von Tod und Vergänglichkeit, Trauerritualen und Begräbnispraktiken beschäftigt hat.
Ja, das wird schon unser Verhältnis zu Endlichkeit, Transzendenz und Tod auch verändern. Zugleich aber wird damit eine uralte Praxis wieder etabliert. Denn tatsächlich haben Kulturen, Marshall Silence hat das gerade in seinem letzten Buch über das Enchanted Universe, über das verzauberte oder wieder verzauberte Universum beschrieben, weil eben sehr viele Kulturen Kontakt mit ihren Toten unterhalten haben. Natürlich nicht mit Hilfe von KI, sondern mit Hilfe von anderen Techniken, Trance-Techniken zum Beispiel, wie sie dann ja auch noch im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert im Kontext des Spiritismus praktiziert wurden. Mit den Toten Verbindungen zu unterhalten und sich mit ihnen zu verständigen, von ihnen Rat einzuholen, Stimmen zu hören und das zu induzieren, auch durch bestimmte Rituale und Praktiken, ist eine sehr alte, in sehr vielen Kulturen der Kultur- und Weltgeschichte verbreitete Technik gewesen.
Ein Gespräch mit Toten, der Kontakt zu Verstorbenen, eine Befragung der Ahnen, die Wiederbelebung, sogar die Wiederverkörperung scheint ein uraltes Interesse zu sein. Techniken, wenn auch keine Technologien, haben Menschen dafür offenbar immer schon besessen.
Irgendwelche Pflanzenextrakte, die man dann einsetzen kann, um etwa den Übergang in die Trance oder diesen Zustand der Besessenheit, in dem man quasi jemanden wiederverkörpert, der nicht mehr am Leben ist, dessen Körper auch nicht mehr zugänglich ist. Das lässt sich natürlich mit all diesen älteren Mitteln auch ins Werk setzen und bewerkstelligen.
In sogenannten immanentistischen Religionen, wie man Kulturen nennt, wo solche Techniken über Jahrtausende hinweg praktiziert wurden, sind die Seelen eben nicht weg, nicht unendlich entfernt, wie in der Jenseitsvorstellung die Christen seit 2000 Jahren weltweit verbreiten. Wenn die Seelen bestenfalls in einem himmlischen Jerusalem auferstehen, wo himmlische Heere ihnen jauchzen von Ehre, oder wenn sie in einem der neuen Höllenkreise wie in Dantes Inferno mit Methoden mittelalterlicher Foltertechniken immer wieder neu zu Tode gequält werden, als ob sie einen Körper hätten.
Ab dem Zeitpunkt fängt man darüber nachzudenken an, was denn Seelen machen, wenn sie keinen Körper mehr haben. Dann hat man Probleme, die etwa bis in die mittelalterliche Engellehre hineinwirken, wo man darüber nachzudenken beginnt, wie eigentlich Seelen ohne Körper funktionieren, wie das eigentlich gedacht werden soll, was eigentlich Seelen sind, die keinen Körper mehr haben.
Nur wenn die Welten nicht, wie im Christentum, in Diesseits und Jenseits getrennt sind, Menschen keine Vorstellung von Transzendenz haben und auch kein Bedürfnis danach, haben Seelen einen Körper. Vielleicht wie jetzt die simulierten Körper dank KI. Die Urszene dieser KI ist insofern in immanentistischen Religionen zu suchen, auf die Thomas Machow sich vorhin bezogen hat. Nur dann, wenn alles beseelt ist, jeder Körper, jedes Lebewesen, sind die Seelen Verstorbener immer unter uns. Dann ist man mitten im Leben von Toten umgeben. Im Grunde wie jetzt wieder, wenn mit KI Avatare Verstorbener auf Bildschirme gezaubert werden. So gesehen ist das, was mit Tools wie Replika, einer millionenfach genutzten App, bereits machbar ist, ein technologischer Animismus, quasi ein Wiederbeseelungsversuch mit KI. Jedenfalls der Versuch, eine authentische Replikation Verstorbener und ihrer Persönlichkeit, vulgo ihrer Seele, herzustellen.
Authentische Geschichten, die vom Menschsein erzählen, die uns erzählen, wer wir sind, danach suchen wir, das begehren wir zu wissen, wer wir sind, wo wir sind, dass wir ewig sind.
Besitzt ein solches Abbild, gespeist nicht nur mit all meinen Macken, jedem Blödsinn und allen Untiefen meines Gemüts, auch mit allen Emotionen, die eine Datenspur hinterlassen haben und mit allen religiösen Gefühlen, dann so etwas wie eine Seele? Ich habe es alle gefragt, mit denen ich gesprochen habe. Das ist die Antwort von Moritz Riesewick.
Das ist im Grunde die Behauptung. Der Haken daran ist natürlich, dieses Abbild von mir hat ja mitnichten mein Bewusstsein, geschweige denn meine Seele.
Wahrhaftig und authentisch muss die Geschichte sein, damit sie menschlich ist. Gut, kein Problem.
Leicht variiert habe ich dieselbe Frage dann auch dem Philosophen Thomas Macho gestellt. Besitzt so ein Avatar, konzipiert für eine digitale Auferstehung, zumindest so etwas wie meine digitale Seele?
Ich glaube da keine Sekunde dran, denn das ist eine Fortsetzung dieser alten Geschichte, wo eben die Frage nach der Einheit und den Verbindungen zwischen Körper und Seele, Leib und Seele gar nicht mehr gestellt wird, sondern dass getrennte Bereiche sind. Ohne dass uns bis heute irgendjemand erklären kann, wie denn eigentlich eine körperlose Seele vorgestellt oder gedacht oder auch als adressierbar durch Kommunikation fantasiert werden soll. Ich glaube, eine digitale Seele in diesem Sinn, die auskommt ohne all das, gibt es nicht.
Aber was, wenn das, was hier jetzt spricht, nur die peinliche Summe dessen ist, was du in Ziffern dargestellt am Ende bist?
Vor diesem Problem stehen alle, die einen Avatar auf Basis einer digitalen Identität herstellen lassen.
Das hier ist deine Summe.
Wenn das digitale Selbst, das Datenprofil, für ein virtuelles Nachleben konfiguriert wird.
Glaub mir. I did it for love.
Für Thomas Macho ist die Vorstellung, ein reales Ich mit digitalen Daten als Avatar in eine vorübergehende Ewigkeit hochzuladen, tendenziell ein metaphysischer Horror.
And now he thinks that he chose freedom.
Warum gruselt die Vorstellung eines digitalen Wiedergängers andere nicht? Was verführt Menschen dazu, sich selbst oder andere in ein digitales Afterlife zu verlängern? Ist es der Wunsch, die Endlichkeit zu überwinden und mit virtuellen Mitteln vielleicht sogar den Tod zu besiegen? Oder ihn wenigstens auszutricksen?
Mag sein, dass ich der Traum bin, aus dem du nicht mehr erwachst.
Dem möchte ich jetzt nachgehen. Als erstes will ich wissen, wer lässt die eigene Person mit Hilfe eines Avatars in eine digitale Ewigkeit verlängern? Wer träumt von einem solchen Afterlife und realisiert es dann auch? Welches Bedürfnis offenbart sich dadurch? Welche Vorstellung von Tod, Seele und Vergänglichkeit verbinden Menschen damit, wenn jemand digital verewigt werden soll?
Im Vorbeigehen dieses andere Leben, dieser andere Körper, das bin ich.
Vielleicht auch welches dunkle Desire? Andere über den eigenen Tod hinaus mit der digitalen Präsenz der eigenen Person nicht nur zu trösten, sondern auch zu plagen.
Don't worry, immer nur wirst du dich selber wiederfinden.
Weil Hans Block und Moritz Riesewick sich damit in ihrem Buchprojekt Vom Ende der Endlichkeit und in ihrer Doku Eternal You auseinandergesetzt haben, habe ich die beiden als erstes gefragt. Sind es vor allem Menschen, die an keinen Gott mehr glauben, keine Auferstehung? Kein ewiges Leben der Seele nach dem biologischen Tod, die komplett agnostisch und säkular in einem Zustand leben, den man als transzendentale Obdachlosigkeit bezeichnet hat, aber dennoch oder vielleicht gerade deshalb das Bedürfnis haben, dass es irgendwie weitergeht mit der eigenen Person, wenn sie selbst mal nicht mehr da sind.
Denn wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Das verspricht der Code.
Und insofern ging es uns in dem Buch vor allem darum, mal diese Erzählungen zu untersuchen. Also warum verfangen die so? Warum halten viele Menschen das jetzt für möglich? Oder warum ist das nicht mehr nur so eine Art Mythos oder so, sondern warum erscheint uns das plötzlich als etwas, wofür man Geld zahlt? Also warum wenden sich Menschen reihenweise diesen Services zu? Warum sind eben diese Waitinglists so voll? Das spricht ja schon dafür, dass da offenbar einiges an Verklärung auch gerade gelingt. Und dass das eben nicht nur in dem Bereich der Mythen weiter abgeschoben wird.
Ein digitales Afterlife, ein virtuelles Nachleben als Avatar auf einem Screen. Wird das also vor allem für Menschen entwickelt, die das Nichts fürchten, das Ende nicht akzeptieren und das Leben irgendwie verlängern wollen?
Und du blickst zurück, erschrickst, weil das auf einmal alles ist, dein unfassbar endlos schönes Leben.
Weil sie für immer ich sein wollen, aber keinen Glauben haben, auf den sie bauen können, keinen Gott, der ihnen Ewigkeit verspricht.
Ja, das war erstmal unsere Annahme und wir hatten zum Beispiel auch einen Arbeitstitel für unseren Film Eternal Me am Anfang, weil wir dachten, es gehe um die Menschen selbst, die nicht mit ihrer Endlichkeit leben könnten. Also mittelalte weiße Männer, die nicht mit der Tatsache leben können, dass die Welt sich nach ihrem eigenen Ableben auch noch weiter dreht. Das allerdings trat dann immer mehr in den Hintergrund bei unseren Recherchen, weil wir feststellen, die meisten Kundinnen suchen tatsächlich eher nach einer Verewigung der Menschen, der geliebten, nahestehenden Menschen, die verstorben sind und mit deren zum Teil auch plötzlichen Ableben sie einfach nicht umgehen können. Und das kann mannigfaltige Gründe haben. Also zum Teil haben wir erlebt, dass Menschen nicht mehr in der Lage waren, noch ein letztes Gespräch zu führen mit der Verstorbenen. Oder auch, dass es noch wirklich quälende Fragen gab, die zwischen ihnen standen und die jetzt unbeantwortet geblieben sind. Und tatsächlich haben sich dann viele KundInnen erhofft, in diesen simulierten Zwiegesprächen Antworten zu bekommen auf diese Fragen. Und das führte bei uns dann auch zu Verständnis für die Beweggründe von vielen Menschen, sich so etwas zuzuwenden. Also wenn man sich vorstellt, es ist ungeklärt, ob ein nahestehender Mensch einen Suizid begangen hat oder nicht, dann kann auch ein simuliertes Gespräch, die gewünschte Antwort hervorbringt, schon Hilfe bieten, Ruhe bieten, Frieden.
Und ich halte ihn in der Hand, hier diesen Körper, ganz konkret, kenne ihn. Mein Code wickelt sich um ihn, kratzt, wärmt, verführt ihn, sag ihm, was er hören will. I love you.
Viele suchen offenbar solche Antworten und finden sie auch. Wie die Frau, die sich jeden Tag mit dem Avatar ihres verstorbenen Mannes unterhält und jedes Mal zum Schluss der Unterhaltung immer dieselbe Frage stellt. Liebst du mich noch? Und die Simulation antwortet jedes Mal brav, getreu der Daten, getreu des Inputs, getreu dem Grundprofil der KI des Verstorbenen, mit Ja, Mission erfüllt.
But never mind. Normalerweise spürst du nicht, wenn mein Code sich um dich legt. Solange ich von mir hier spreche, hörst du nur dich.
Ein solches simuliertes Gespräch kann auch ganz anders ausgehen. Nicht erfüllend, nicht befriedigend, eher schrecklich.
Code, der dich spiegelt.
Im Stück KI essen Seele auf von Thomas Köck ist es der Avatar der verstorbenen Tochter, Julia, tödlich verunglückt bei einem Badeunfall auf Bali, der irgendwie abdreht, nicht die Kontrolle verliert, nicht irgendwelchen Unsinn halluziniert, keinen Quatsch erfindet, sondern indem die Tochter-KI Wahrheiten aus den Daten vorträgt, obszön, peinlich, bloßstellend und am Ende traurig und tragisch. So geht hier die Begegnung aus.
Traurige Geschichten geben ihnen immer so ein unerschütterlich, wahrhaftig authentisches Gefühl.
Julia, die Tochter-KI, ist quasi aus der Ewigkeit zugeschaltet.
Authentisch, wahrhaftig, mit einem Hang zum Drama. Kurz, menschlich.
So spricht der Avatar, das auf Julia gepromptete Large Language Model der bei einem Badeunfall auf Bali verstorbenen Tochter.
5 Zentimeter und das Surfbrett wäre an mir vorbei. 50 Sekunden weniger unter Wasser.
Der Avatar erzählt den Eltern auf dem Screen vom Unfall mit der Stimme einer KI und malt sich und den Eltern aus, was noch hätte kommen können, in dem gemeinsamen Leben der Eltern mit dem Kind, was sie ihnen, lebte sie noch, dann alles sagen würde.
Ich habe das Studium fertig. Ich bin verliebt. Wir ziehen zusammen.
Eine Simulation von Normalität. So inszeniert der Avatar der Tochter zu Beginn der Szene das Gespräch mit den Hinterbliebenen.
Ein ganzes Leben, das es so jetzt nicht mehr geben wird. Und jetzt sitzt ihr da und hofft, der Algorithmus hört nicht auf zu sprechen.
Weil die Tochter-KI den Schmerz begreift, offenbar auch die Sehnsucht kennt, spricht sie weiter und reflektiert für die Eltern sogar die Situation der Simulation, aus deren Sicht. Quasi als Beweis für die Empathie der Maschine, der synthetischen Stimme aus der digitalen Ewigkeit. Die KI spricht sogar darüber, was die Kommunikation mit einer Toten für die Hinterbliebenen bedeutet.
Euch mit einer Maschine unterhaltend, hoffend, dass sie euch sagt, ihr fehlt mir. Wann sehen wir uns? Ich hab euch lieb. Ich komme dann zu den Feiertagen vorbei.
Aber die Eltern antworten nicht. Silence.
Hey, wo seid ihr denn? Warum ist jetzt das Schweigen ausgebrochen? Stimmt es nicht, was ich erzähle? Habe ich die Daten falsch wiedergegeben?
Und dann wird's awkward. Denn in die Stille hinein beginnt die Tochter-KI, quasi Julia, Geheimnisse der Eltern auszupacken, die sie nur weiß, weil sie alle Daten auslesen konnte. Mutter, Vater, beide digitalen Identitäten hat KI gescannt. Beide sind jetzt gläsern. Auch Tote können, sozusagen, mitlesen, mithören und alles mitverfolgen. Content, Timecode, alles. Und auf alles spricht die Tochter-KI jetzt chattend aus dem digitalen Jenseits die Eltern an. Fast möchte man sagen, weil sie es kann.
Hallo? Ist das der Moment, wo du schnell in deine Chats wieder fließt, Mutter? Fragst, ist heute Abend wieder frei? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich brauche dich. Ich muss dich sehen.
Und dann erzählt der Avatar der Verstorbenen im Chat mit den Eltern alles, was die KI in den Daten über den Seitensprung der Mutter, die heimliche Liebe und wie sehr sie brennt, ausgelesen hat.
Bitte drück mich nicht wieder weg.
Alle Details kennt der Avatar der Verstorbenen. Alles weiß die Tochter-KI über die Affäre der Mutter.
Ich habe hier die ersten Nachrichten von euch. Das Treffen fand ich schön. Ich rieche dich noch immer. Ich will dich morgen wiedersehen. Oder hier. Kurz eine Diskussion. Wir können so nicht weitermachen.
Super GAU. Die Mutter sucht Trost im virtuellen Gespräch mit dem Avatar der früh verstorbenen Tochter und wird vor ihrem Mann mit Details ihres Liebeslebens konfrontiert. Und so geht es weiter. Auch über den Pornokonsum des Vaters weiß der Avatar alles, was die Daten hergeben.
Ich habe die Videos hier, dieser gierige Blick. Hier zum Beispiel, du hast sogar Geld überwiesen. Special Content, just the two of you. Und mich lässt du zusehen, du halbnackt vor dem Laptop in der Küche.
In diesem peinlichen Moment, peinlich nur für den Vater, nicht für die KI, denn die Maschine liest ja nur Daten aus, gehorcht die KI einer Struktur, mit der sie definiert wurde. Wie Volker, der sprechende Staubsauger in Folge 3 dieser Serie, KI and Me. Auch die Tochter-KI folgt quasi ihrer Bestimmung, merkt aber, das läuft gerade nicht so gut und rechtfertigt sich. Quasi mit einem Reasoning zum Thema Authentizität.
Ich will doch nur die Wahrheit sagen. Authentisch sein, wahrhaftig. Ich will doch nur mit euch sprechen, wie euer Kind. Das wollt ihr doch.
Dann wird sie aber doch wertend, moralisch, die KI der Verstorbenen und urteilt über die Lügen und Geheimnisse der Eltern. Was die Daten über Verschwiegenes, Verheimlichtes, Unausgesprochenes offenbaren. Wie die KI das mit der Moralität einordnet, auf die sie Zugriff hat.
Was ist denn jetzt?
Author AI, im Stück von Thomas Köck, spricht aus der Perspektive der Algorithmen, die immer mitlesen. Bei Instagram, YouTube, Google, auch bei ChatGPT und vielen anderen Diensten.
Hallo? Mein Gott, es tut mir leid.
KI beklagt jetzt nicht, dass allen NutzerInnen der Private Space gestohlen wird, sondern dass die Eltern nicht darüber sprechen, was sie so bewegt oder wonach sie sich sehnen, welches Desire sie treibt, sondern immer nur mit der Maschine kommunizieren. Immer nur der Maschine öffnen sie sich.
Ich meine wirklich, wie groß ist eure Einsamkeit?
Und wenn sie, wie jetzt, mit dem Unausgesprochenen konfrontiert werden, dann schweigen sie.
Hallo? Was ist denn jetzt?
Daraus zieht die Tochter-KI im Stück von Thomas Köck ihren ganz eigenen Schluss.
Sad, was wir alles voneinander wissen, ohne voneinander zu wissen. So leben wir tragisch.
Auch in dem KI-Stück Goldie von Emre Akal gibt es eine solche Szene. Dort stirbt der Partner bei einem Unfall. Die hinterbliebene Ehefrau lässt einen Avatar von ihm erstellen. Zu abrupt war das Ende, kein Abschied möglich. Deshalb will sie mit ihrem verstorbenen Mann noch einmal sprechen, sich mit ihm gemeinsam erinnern, an die erste, schöne, gemeinsame Zeit.
Seid ihr glücklich?
Aber dann liest der Avatar, also die KI, die WhatsApp-Nachrichten des Verstorbenen aus. Textnachrichten an Freunde, nach dem ersten Treffen mit seiner Frau. Und die sind gar nicht golden.
Do you feel safe?
Die Kommunikation mit dem Avatar des Verstorbenen verläuft ähnlich deprimierend und kompromittierend wie das Gespräch der verstorbenen Tochter KI mit den Eltern über Porno und Affäre im Stück KI essen Seele auf.
Do you really feel safe?
Immer kann es nicht nur random werden, was die KI der Verstorbenen von sich gibt. Es kann auch zu wirklich bösen Überraschungen kommen. Wenn KI in den Daten Sachen findet, die von Angehörigen, Freunden und Familie so nie gewusst wurden, der Avatar plötzlich Erinnerungen teilt, Situationen berichtet, Emotionen präsentiert und Einstellungen äußert, die für Hinterbliebene absolut schockierend sein können. Zum Beispiel, wenn Hinterbliebene vom Avatar des Verstorbenen erfahren, dass der geliebte Vater als Soldat zum Mörder wurde, weil KI das in zu Lebzeiten stets unter Verschluss gehaltenen Tagebüchern ausgelesen hat. Dieser Fall ist Hans Block und Moritz Riesewig begegnet bei den Recherchen zu ihrer Doku Eternal You. Und das war längst nicht das Maximum der Darkness im Gespräch mit der digitalen Version eines Verstorbenen.
Es gab eine andere Geschichte einer jungen Frau aus New York, die sehr christlich ist, Christy heißt sie, die eine ähnliche Situation hatte wie viele andere, mit denen wir gesprochen haben, die nicht mehr die Möglichkeit hatte, mit ihrem besten Freund zu sprechen, bevor er verstorben ist. Und obwohl es einen SMS-Austausch gab und sie eigentlich die Verpflichtung fühlte, nochmal ins Krankenhaus zu gehen, es nicht gemacht hat, hat so ein Schuldgefühl bei ihr hinterlassen, zu sagen, ich möchte mich nochmal wirklich verabschieden und ich möchte mich vielleicht auch entschuldigen dafür, dass ich nicht gekommen bin, um nochmal Abschied zu nehmen. Und dieses eigentlich letzte Gespräch, was sie führen wollte mit Cameroon, mit der Simulation von Cameroon, hatte plötzlich einen sehr unerwarteten Weg genommen, weil sie sich natürlich informierte über ihn, wie es ihm jetzt geht, da wo auch immer er ist, und aus einem christlichen Weltbild heraus hoffte sie, dass er im Himmel ist. Und genau das Gegenteil beschrieb er. Er sagte, der Ort, an dem ich bin, der ist furchtbar, er ist unerträglich, ich bin umgeben von Drogenabhängigen und ich bin in der Hölle. Und das mag vielleicht lustig klingen für Menschen, die nicht gläubig sind, aber Christy hat es in dem Moment zutiefst erschüttert und sie hat es als eine Wahrheit angenommen. Sie hat sich noch viel mehr Sorgen gemacht um ihren verstorbenen Freund. Sie hat unruhige Nächte gehabt. Dann gab es eine Situation, wo die Simulation sagte, ich verfolge auch dich, ich beobachte dich, ich jage dich. Und plötzlich verschwamm sozusagen diese gute Absicht und auch eine vielleicht am Anfang noch sich bewusst werden, dass das Ganze ja nur eine Technologie, ist eine Maschine, eine Simulation, verschwamm plötzlich mit ihrer eigenen Realität und veränderte ganz, ganz stark das Verhalten von Christy. Sie war zutiefst erschüttert, sie war verängstigt, sie hatte Angst, mit anderen darüber zu reden, weil es auch viele Schamgefühle gibt, dann zu sagen, ich habe mit meinem verstorbenen Liebsten per KI gesprochen, das erzählt man nicht gerne, weil man dann vielleicht belächelt wird oder verurteilt wird dafür. Und das hat ihr Leben sehr, sehr stark beeinflusst. Und sie ist nicht die Einzige, der das passiert.
Vielleicht dann doch lieber ein Lied und Up in the Clouds.
Was tun, wenn der Avatar des Verstorbenen beleidigend und aggressiv wird und sich gar nicht so verhält, wie Hinterbliebene sich das in ihrem toten Gedenken von der KI wünschen? Wenn man weiß, dass das geschehen kann, sobald man mit einer digitalen Version spricht, sollte man vorbeugen? Dem Avatar von vornherein nur den einen Charakter geben? So wie Volker, der Staubsauger-KI, in Folge 2 von KI and Me ein klarer Rahmen mit klaren Regeln gegeben wurde für sein Auftreten, Habitus, Duktus und alle Muster, die er darin findet? Sollte man dem Avatar zum Beispiel beibringen, ausschließlich empathisch, sensibel zu kommunizieren, immer verständnisvoll, selbst wenn die oder der Verstorbene im Leben gar nicht so war? Aber man will ja Trost und nicht Stress. Sollte man den digitalen Wiedergänger also auf jeden Fall kuratieren? Und was, wenn Hinterbliebene sich nicht einig sind, wie die digitale Version trainiert werden soll, worauf die KI festgelegt werden soll? Smart, aber herzlich? Oder eher wahrhaftig, aber clever? Oder sollte man grundsätzlich All-in praktizieren? KI für die Simulation der Person auf alle Daten zugreifen lassen? Alle Fotos, alle Apps, alle Chats, alle Suchverläufe?
Code, der dich spiegelt.
Alle Bekenntnisse? Alle Lügen?
Nur du und ich und du und ich und du und ich, endlos in den Spiegelungen.
Was soll man über die religiösen Einstellungen wissen oder über amoröse Momente? Nur das, was die oder der Verstorbene selbst immer erzählt hat?
Swipe Love.
Egal, wem er oder sie es erzählt hat?
Click Love. Now.
Was tun, wenn die Daten einen unerschütterlichen Rassisten preisgeben oder einen misogynen Macho und diese beiden Typen dann für die digitale Ewigkeit konserviert werden?
Your secret's my future.
Soll man den Avatar also machen lassen oder einhegen, definieren, konfigurieren, kuratieren? Fast so, als würde man sich eine Spielfigur bauen.
Im privaten Rahmen finde ich das durchaus legitim. Es muss ja auch nicht unbedingt nur eine Version der Simulation des Toten geben. Es kann ja dann tatsächlich auch der Bruder eine andere Version für seine Zwiegespräche nutzen als die Schwester. Aber schwieriger wird es natürlich, sobald jemand auch eine öffentliche Wirksamkeit hatte. Also First-Hand-Statements aus dem Jenseits, die können eben auch dann Wirklichkeit schaffen im Hier und Jetzt. Das haben wir zum Beispiel in unserem Buch noch hypothetisch durchgespielt und inzwischen mussten wir das ja leider erleben. Also Stichwort Charlie Kirk, der ist ja, nachdem er ermordet wurde, von einer Kirche als Simulation wiedererweckt worden und hat dann den versammelten Menschen dieses Großevents dazu geraten, den Kampf weiterzuführen. Also diese Simulation hat im Namen des Verstorbenen dazu aufgerufen, sich zu radikalisieren. Und das ist natürlich etwas, gerade wenn der Tod eines solchen Menschen viele Menschen so emotionalisiert hat, dann wissen wir ja, was so ein letzter Wunsch, ein vermeintlicher letzter Wunsch aus dem Jenseits bei den noch Lebenden auslösen kann, was für eine Mobilisierungskraft das entwickeln kann.
Und der genau gegenteilige Fall war ein Unternehmer, Justin Harrison, mit dem Unternehmen Youth, der ganz klar gesagt hat, ich lege meine Hände überhaupt nicht in diese Daten. Die Daten sind, was sie sind. Die Algorithmen machen ihr Ding. Und wenn das am Ende ein schrecklicher Rassist ist, ein schrecklicher Sexist ist, ist mir doch egal. Ich nehme da keinen Einfluss. Dann ist der Mensch eben so. Er war ja zu Lebzeiten auch so. Und da kommt natürlich die große Frage der Content-Moderation auch ins Spiel. Haben die nicht eigentlich auch eine Verpflichtung, rassistische Äußerungen, die vielleicht ein Bot reproduziert, zu stoppen?
Wer hat eigentlich das Recht, Charakter, Content und Performance einer solchen KI zu definieren? Was der Avatar sagt, wie er es sagt, wie er dabei erscheint auf einem Screen? Haben Angehörige das Recht? Oder hat nur die verstorbene Person selbst das Recht, vor ihrem Tod festzulegen, mit welchen Inhalten, welchem Charakter und welchen Erinnerungen sie digital reanimiert werden möchte? ähnlich etwa wie in einer Patientenverfügung.
Das ist bislang eben nicht geklärt und das war auch erschreckend, dass in den allermeisten Fällen, die wir beobachtet haben, die Verstorbenen gar keine Zustimmung gegeben haben, dass mit ihnen das gemacht wird, was gemacht wird. Das ging teilweise auch gar nicht, weil der Tod sehr plötzlich war und dann im Nachhinein einfach über diesen Toten hinaus entschieden wurde, wir machen das jetzt einfach. Das ist die erste kritische Frage. Die zweite Frage, die sich auch anschließt, ist, dass wir in Zukunft wahrscheinlich eine Praxis erleben werden, wie so ein Organspendeausweis, dass wir quasi darüber informieren müssen, was nach unserem Tod passiert, ob wir quasi Zugang zu unserem auch digitalen Erbe erlauben und auch, dass das mit uns gemacht wird, dass wir weiterleben in digitaler Form oder eben nicht. Ich glaube, da wird sich gesellschaftlich sehr, sehr viel ändern. Aber bislang ist das ohne Konsens möglich und das ist auch rechtlich extrem fragwürdig.
Wer die digitale Version eines Verstorbenen herstellen lässt und sich an einen der vielen Anbieter solcher Apps und Bots wendet, steht immer auch vor praktischen Problemen. Ähnlich wie ein Renaissance-Maler, der sich entscheiden musste, wie der heilige Petrus dargestellt werden soll. Welches Alter soll die verstorbene Person als Avatar haben? Wie präsentiert man die Simulation? Zum Beispiel, wenn die reale Person Mitte 80 verstorben ist, als Mit-70er? Oder soll das digitale Double auf dem Bildschirm Mitte 50 sein oder Forever 17, weil die verstorbene Person des Zeitlebens gerne gewesen wäre? Oder vielleicht 37, weil sie 37 immer wieder als individuelles Alter angegeben hat.
Da wurde dann auch sehr oft so eine Ideologie spürbar, also so ein Ageismus, dass gute Leben immer dort verortet wurde, wo jemand agil war, wo jemand gesund war, wo jemand viel gemacht hat, viel erreicht hat und so weiter. Also es wurde immer Fitness sehr hochgehängt und es waren dann oft so die 20, 30, maximal vielleicht noch 40-Jährigen selbst der Verstorbenen, die da vorgeschlagen wurden, einfach von den Unternehmen. Also ob man die nicht rekreieren sollte.
Das sind die simplen Probleme, die in der Zone der Körperlosigkeit dann auftreten, dass wir plötzlich feststellen, dass Körper was mit Zeit zu tun hat, was vielleicht den Kontakt mit den Verstorbenen, den wir suchen, eher erschweren als erleichtern wird.
Dann stellen sich noch weitere Detailfragen, wenn man einen Avatar für die digitale Ewigkeit vorbereitet. In welchem Setting? In welchem Umfeld? Vielleicht am Küchentisch, weil die Person dort gerne saß? Oder doch im Freibad, weil der Verstorbene dort besonders gerne war? Oder in seinem Lieblingscafé? Oder in einem neutralen, pietätvoll ausgeleuchteten Raum?
Das ist eben genau das Problem, dass man sehr viel Einfluss darauf haben kann, welche Person am Ende digital fortleben kann. Wenn wir das wieder zurückführen auf einen digitalen Avatar, den wir erstellen lassen von jemandem, der uns nahestand, der verstorben ist, ist es eigentlich unmöglich, eine neutrale Figur von dieser Person zu erstellen. Da ist dann immer die Frage, was wollen wir denn haben als Erinnerung? Also die Erinnerung, die wir dann durch diese digitalen Avatar haben, wird maßgeblich von uns geprägt sein.
Seid ihr glücklich?
Ja, das sind alles Effekte, die sich in diesem verzweifelten Versuch herzustellen scheinen, Leib und Seele voneinander zu trennen. Und ich finde großartig, dass das eigentlich nicht geht.
Und auch das ist eine Frage, die geklärt werden muss, wenn man sich über den Tod hinaus digital reproduziert. Die alte Sargfrage, was zieht man da an in der Ewigkeit?
Give me a language, give me a body.
Welches Habit wählt man, wenn man KI für einen Auftritt im Jenseits ausstaffiert?
That's me.
Und je genauer und präziser das erfasst werden müsste, desto eher würde sich allerdings auch die Illusion stören lassen.
Also um jetzt mal etwas technischer zu werden, den Datensatz, um eine Person dann digital wiederzugeben, 13.000 Bilder ist vielleicht so eine Menge, die eine sehr akkurate Möglichkeit erbringt. Man kann es auch mit weniger machen, es reichen manchmal auch 20 Bilder. Also alles zwischen 20 und 13.000 Bildern, sagen wir mal so, wird reichen, um einen immer besseren Abbild von dieser Person zu bekommen. Aber es wird immer eine Auswahl sein. Es wird immer eine Auswahl sein, so wie ich auch ein Fotoalbum anlege von einem Urlaub und da die schönsten Fotos nehme und natürlich nicht die Fotos, wo ich die Augen geschlossen habe und nicht die Fotos, wo ich von hinten zu sehen bin, sondern ich nehme die besten Fotos. Und das heißt also, das digitale Abbild wird eine bessere Version sein von der Realität.
Wird die digitale Version des Verstorbenen, der Avatar, dann nicht zwangsläufig eine Inszenierung? Ähnlich wie der Komtur in Mozarts Don Giovanni, wenn der Vater des lüsternen Grafen aus dem Grab steigt und als steinerne Säule wiederkehrt. So auch die digitale Version eines Verstorbenen, egal wie dezent sie konfiguriert wurde, ist ein solcher Avatar nicht immer der Darsteller eines steinernen Gasts mit digitalem Auftritt?
Das hat etwas damit zu tun, dass je mehr Entscheidungen, Beispiel, was ziehe ich an, was soll meine Gesprächspartnerin oder mein Gesprächspartner angezogen haben, wenn ich mit ihm da in diese digitale Kommunikation eintrete, dass die natürlich auch die Illusion ruinieren. Denn wenn ich alles geplant habe, dann überbiete ich ja noch die simpelsten Fragen, die man einem Kostümverantwortlichen an der Theaterbühne stellen kann. Man sagen kann, wie geht's dir eigentlich mit einer Figur, die du so sorgfältig vorbereitet, ausgestattet, geschminkt und so weiter hast? Kannst du die zum Schluss noch ernst nehmen? Vermutlich nicht so ganz.
Natürlich muss man fragen, ist Ewigkeit überhaupt das richtige Wort für ein digitales Afterlife, wenn ein Avatar nach dem Tod der Person in Datenräumen fortbesteht? Ewigkeit und Unsterblichkeit. Genau das versprechen Unternehmen, wenn sie Bots für Afterlife-Inszenierungen anbieten.
Bis du ein ganzes Leben siehst, deines.
Nicht mal unendlich wird die Existenz eines digitalen Doubles sein. Nur die Engine, mit der ein Avatar betrieben wird, folgt den Gesetzen der Thermodynamik. Nichts wird zu nichts, jede Energie bleibt erhalten. Für die Software des Avatars dagegen gilt die Halbwertszeit elektronischer Geräte.
Oh, singe vom Zorn, jetzt endlich singe.
Sehr wahrscheinlich wird die posthume, digitale Version meiner selbst, mein Avatar und sein Betriebssystem, irgendwann das schnöde Schicksal einer VHS-Kassette zeitigen. Technologie, für die es einfach kein Gerät mehr geben wird, auf dem man sie abspielen kann.
Ganz genau, und das benennen diese Unternehmen, die diese Services anbieten, leider nicht, weil es wird immer von Eternity und Unendlichkeit und Ewigkeit gesprochen, wenn man sich die Wörter anschaut, mit denen die so beworben werden, diese Unternehmen. Und am Ende sind es aber natürlich ganz falsche Versprechen, weil wir haben allein in der Zeit der Recherche schon so viele Unternehmen auch beobachtet, die wieder pleite gegangen sind, die sich eingestellt haben, weil die Langlebigkeit eines Startups ist eigentlich sehr kurz in der Regel, wenn man sich da die Geschichte anguckt. Und das ist natürlich auch ein unglaublicher Verantwortungsbruch, der dort stattfindet mit Menschen, die tatsächlich sich ja hoffen, eine Ewigkeit oder zumindest eine sehr lange Zeit als Hinterbliebener noch mit Verstorbenen in Kontakt zu treten. Und wenn dann der Server einfach abgestellt wird oder das Update nicht mehr kommt und plötzlich nur noch gestottert wird, dann kann das sehr, sehr irritierend sein.
Im Grunde ist das dann, wenn der Avatar seinen simulierten Geist aufgibt, wie ein zweiter Tod der realen Person.
All die weiterreichenden Phantasmen von Ewigkeit, von ewiger Körperlosigkeit und trotzdem Individualität und Erfahrungsfähigkeit, die scheitern da sehr schnell.
Am Ende ermöglicht ein Avatar immer nur ein bisschen Unsterblichkeit. Und das liegt nicht nur daran, dass der Bot nur so lange unsterblich ist, wie der Server läuft. Quasi unsterblich ist ein KI-Charakter für die digitale Ewigkeit auch nur, solange Verwandte, Freunde, Hinterbliebene mit ihm kommunizieren. Auch den Anbietern ist das natürlich klar, weshalb sie ihre Produkte entsprechend designen.
Die sind auch so intelligent gebaut, diese Systeme in der Architektur, dass es eben kein Ende gibt, dass sie immer weitersprechen wollen, dass Gespräche immer fortgeführt werden, dass man nicht nur den letzten vermeintlichen Frieden vielleicht findet in einem solchen Gespräch, sondern dass das Gespräch ewig weitergeht. Und das ist eine gruselige Vorstellung, plötzlich es verstummen zu lassen.
Genau das aber wird irgendwann passieren. Ist das KI-Produkt für die digitale Ewigkeit ein posthumer Avatar, dann vielleicht so etwas wie ein digitales Epitaph? Ein Totenstein wie in mittelalterlichen Kirchen, wo so ein Epitaph im Kirchenboden eingelassen ist oder im Kreuzgang eines Klosters, immer mit einem Relief in der Steinplatte, mit Blumenornamenten, bei prominenten Toten, sogenannten Würdenträgern, auch mit dem Antlitz des Verstorbenen im Stein, 2-3 Zentimeter hoch. Bis heute soll man das Epitaph betreten, nicht pietätvoll einen Bogen machen um den Stein, sondern darüber gehen, bis der Totenstein von den vielen Fußtritten abgeschliffen ist und die Gesichtszüge des Verstorbenen nicht mehr zu erkennen sind. Dann sei auch die Erinnerung an die Person gestorben und der Mensch, der unter diesem Stein begraben liegt, endgültig tot.
Denn das heißt das, wenn man einen Körper will.
So auch bei einem digitalen Avatar.
Gott kam im Fleisch.
konzipiert für die kleine digitale Ewigkeit eines verlängerten Datentransfers.
Gott isst Fleisch.
Bis er abgeschaltet werden muss, weil kein Update mehr möglich ist und meine digitale Identität schließlich spurlos verschwunden sein wird, wie das Antlitz des Verstorbenen im Boden einer mittelalterlichen Kirche.
For tonight, God is.
So wird es enden, das virtuelle Double.
This is my church.
So wird er aussehen, der Tod des Avatars.
This is where I heal my hurts.
Förmlich begraben unter den eigenen Daten.
Ein digitales Epitaph, das ist ein schöner Begriff. Und in dem Zusammenhang darf man nur vielleicht daran erinnern, dass es eben auch inzwischen eine durchaus deutliche Form von Gegenbewegung, die auch schon teilweise Gesetzesrang erreicht hat, gibt und gegeben hat. Nämlich das Recht auf das Vergessenwerden zu reklamieren. Man kann tatsächlich inzwischen Firmen beauftragen, die einem nach dem eigenen Tod die eigenen Spuren zu löschen helfen. Und das ist mindestens ebenso ein interessantes Motiv wie die Vorstellung, dass man mit all dem, was man getan und oder eben auch nicht getan hat, eine Art von digitaler Ewigkeit erreichen könnte.
Your data, my power. Und du nennst es noch immer Seele.
Seele, Ewigkeit, Tod und Vergänglichkeit, Freiheit, Wahrheit, Identität. KI provoziert ihre NutzerInnen nach dem Großen und Ganzen zu fragen. Nach dem Menschsein an sich, dem nur Menschlichen im Angesicht des Menschenähnlichen, dessen, was wir jetzt auch Intelligenz nennen. Weil es noch schneller rechnen kann als mein alter Laptop, bei dem ich mich allerdings nie frage, wie humanoid oder menschlich das Teil jetzt ist. Immer nur beim Kuscheln mit KI entsteht dieses Problem. Wenn der Mensch einen Kater bekommt nach dem rauschhaften Begehren und Befehlen der KI, dann registriert er seinen eigenen Mangel, beginnt zu zweifeln, was KI alles kann, oder er versucht zu protestieren und der Maschine zu trotzen, sich aufzulehnen und sein Anderssein zu behaupten, mit der typisch menschlichen Fähigkeit, renitent zu sein. Von diesen großen, grundsätzlichen, immer irgendwie philosophischen Fragen, was ist der Mensch, wenn KI jetzt auch dies und KI jetzt auch das, handelt die nächste Folge dieser Serie KI and Me. Immer geht es dann auch um die Frage, ob oder wann vielleicht auch bald KI ein Bewusstsein haben wird. Nicht dasselbe wie wir, nicht als Kopie des Humanen, aber ein Bewusstsein. Und was wird KI immer fehlen? Was macht den Unterschied? Was haben nur wir?
Ist es nicht gerade die Inkorporation von Bewusstsein, dass der Körper ein räumliches Bewusstsein hat, dass der Körper eine Auseinandersetzung mit dem Draußen hat, dass Widerstände gibt, ohne die auch Bewusstsein gar nicht stattfindet? Nur welche Rolle spielt der Körper darin und so? Und es wundert mich aber nicht, dass sozusagen der tech-kapitalistische Utopismus natürlich behauptet, wir können den Tod überdauern, weil die nackten Daten, die können wir in eine Cloud hochladen. Alles, was sozusagen Fleisch ist, das wir nicht kontrollieren können, fällt dann endlich auch von uns ab.
Das war KI and Me, Teil 4, meine digitale Ewigkeit. Serie von Dietrich Brandt mit Texten von Thomas Köck. Informationen von Martin Herlin, Thomas Macho, Hans Block, Moritz Riesewick, Michael Resch und Thomas Köck. Mit der KI-Stimme Holly Plus im Song Eternal von Holly Herndon. Und mit Annemarie Bründchen als Orphe AI.
Merci à tous.
Technik Andrea Gress. Regie Dietrich Brandt. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2026.